NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Mai 1953. Die DDR erhöht die Arbeitsnormen.
Meine Damen, meine Herren, ich habe Sie pflichtgemäß dahingehend zu belehren, dass Sie vor Gericht die reine Wahrheit sagen müssen. Das heißt, Sie dürfen nichts verschweigen und nichts hinzufügen. Wegen einer uneidlich falschen Aussage werden Sie mit Gefängnis bestraft.
Außerdem der Richter nimmt es genau. Er will korrekt erscheinen. Er weiß, er führt nicht irgendeine Verhandlung.
Seien Sie sich also hier bewusst, dass Sie als Helfer des Gerichtes fungieren und wir nur auf Ihre Aussagen hin ein gerechtes Urteil fällen können. Haben Sie mich verstanden?
Im Gerichtssaal stehen Mikrofone.
Angeklagter Jenrich, stehen Sie auf. Sie heißt mit Vornamen?
Ernst.
Wann und wo sind Sie geboren?
Am 15.11.1911 in Wedringen, Kreis Haldensleben.
Was sind Sie vom Beruf?
Gärtner.
Der Richter gibt sich autoritär. Der Angeklagte will alles richtig machen. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Es geht nicht um seinen Lebenslauf, es geht um sein Leben.
Wo haben Sie zuletzt gearbeitet?
In der Produktionsgenossenschaft Einheit.
Als was?
Als Gärtner.
Die Anklage lautet Mord. Ernst Jenrich, der Gärtner aus Magdeburg, der gegen die Nazis war und gegen den Krieg, der dort schwer verwundet wurde und der hier unbeholfen vor Gericht steht, er soll vorsätzlich einen Polizisten erschossen haben.
Sind Sie schon mal vorbestraft?
Nein, ja.
Weswegen?
Das war bei der Fütterung.
Weswegen? Und wie viel?
Das waren 4 Wochen.
Weswegen habe ich Sie gefragt?
Der Mordvorwurf ist schlimm genug. Noch schlimmer aber ist der Tag, an dem der Mord geschehen sein soll. Am 17. Juni 1953. In der DDR.
Frau Richter, ich kann nur das eine sagen, dass ich niemals zu einem Mörder werden wollte und ich auch niemals den Mord begangen habe und wollte mich auch niemals als wesentliches Werkzeug vor ihr brauchen lassen. Ich habe den Polizeiangehörigen geizig nicht erschossen. Niemals habe ich das getan.
Provokateure, westliche Werkzeuge. Von ihnen ist immer die Rede. An jenem 17. Juni 1953 ist die Macht in der DDR bedroht. Die Macht der SED, die Macht von Walter Ulbricht. An diesem Tag steht alles auf der Kippe. In Magdeburg, in vielen Orten der DDR und in Berlin.
Und nun ist der vieltausendköpfige Demonstrationszug vom Potsdamer Platz mit Sprechchören zum Brandenburger Tor gezogen. Auf der westlichen Seite sind britische Militärpolizisten aufgezogen und haben ihre MPs schussbereit.
Es wird gefährlich für die Demonstranten und für die Herrschenden in der DDR.
Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin.
Die sowjetische Militärverwaltung lässt über die Sender des DDR-Rundfunks den Ausnahmezustand verkünden.
Diejenigen, die gegen diesen Befehl verstoßen, werden nach den Kriegsgesetzen bestraft. Militärkommandant des sowjetischen Sektors von Berlin, Dibrowa, Generalmajor.
Unter dem Beifall der Bevölkerung in Ost und West sind nun 2 Jugendliche auf das Brandenburger Tor hinaufgestiegen.
Das berichtet der Westberliner Rias, der auch in der DDR gehört wurde.
Und immer in Deckung der Fahnenstange versuchen sie sich zu schützen vor eventuellen Schüssen des sowjetischen Militärs, das immer noch auf der Ostseite des Brandenburger Tors in vielleicht 50 Meter Entfernung steht. Nun geht die rote Fahne runter.
Das alles passt nicht zu der DDR, die die Parteizeitungen beschreiben.
Sie rufen, wir grüßen das freie Berlin.
Grüßen schwarz-rot-goldene Fahne und Berliner Bier. Die
Verbrecher. Zimmererbrigade beschloss 40-prozentige Normenerhöhung. Maurer beschlossen Normerhöhung. Berliner brechen mit alten Normen. Thüringer Gummiarbeiter fordern generelle Normenerhöhung von der Regierung.
Um 10% sollen die Normen angehoben werden. Das Zentralkomitee der SED hatte das beschlossen. Und der Ministerrat der DDR hat diesen Beschluss bestätigt. Am 28. Mai 1953, heute vor 65 Jahren. Im 4. Jahr ihres Bestehens geht es für die DDR um alles. Die Vorgeschichte beginnt 1952, als Walter Ulbricht den Aufbau des Sozialismus verkündet. Ehrgeizig. Er überrumpelt alle. Jens Schöne, Historiker und Beauftragter des Landes Berlin zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Das hat Folgen, die innerdeutsche Grenze wird abgeriegelt, die Militarisierung schreitet voran, die Kollektivierung der Landwirtschaft wird vorangetrieben und. Und da gibt es einen sehr, sehr harten Kurs zwischen Sommer 52 und dem Frühjahr 53. Die Zahl der inhaftierten Personen explodiert, die sogenannte Republikflucht nimmt dramatische Zahlen an.
Ulbricht setzt ganz auf die Schwerindustrie. Die Produktion von Konsumgütern wird vernachlässigt. Es mangelt an so ziemlich allem. Die Unzufriedenheit wächst. Im März 1953 stirbt Josef Stalin. Die SED-Führung verfolgt weiter ihren Kurs. Und die DDR-Zeitungen berichten über Arbeiter, die sich für höhere Arbeitsnormen aussprechen.
1000 Nieten in einer Schicht,
schreibt die SED-Zeitung Neues Deutschland. Es geht um die Arbeit in einem Stahlbaubetrieb.
An prasselnden Schmiedefeuern arbeiten junge Mädchen als Nietenwärmerinnen. Geschickt schleudern sie in regelmäßigem Takt rotglühende Nieten durch die Luft zum Vorhälter, der sie blitzschnell mit einem Drahtkorb abfängt und ebenso schnell in die nächste Bohrung im Träger einführt. Und während noch von der anderen Seite der Niethammer des Nieters dröhnend den Nietenkopf formt, wiederholt sich dasselbe Schauspiel.
Doch die Unzufriedenheit der Bevölkerung wächst. Höhere Normen und das ausgerechnet ab dem 30. Juni 1953. Ulbrichts 60. Geburtstag. Ulbricht ist nicht beliebt. Genauso wie die Normerhöhung.
Die 10% Normerhöhung lassen sich verkraften, sagte Dr. Rottluff. Es gibt Leute bei uns, die schaffen 150-160% ihrer Norm. Und es gibt andere, sagte Witte. Das Ganze ist eine Frage der politischen und ideologischen Erziehung. Wir, die Partei, sind die Triebkraft. Der Vortrupp der Massen.
5 Tage im Juni. Der Roman von Stefan Heim durfte in der DDR lange nicht erscheinen. Heim lässt darin auch einen Gewerkschafter und einen Parteisekretär diskutieren.
Ich will, erwiderte Witte, dass wir nicht anordnen, sondern überzeugen. Du hältst die Weisungen von Partei und Regierung also für falsch? Die Worte hingen in der stickigen Luft. Witte sagte, wenn du dich erinnern möchtest, vor wenigen Tagen erst haben Partei und Regierung eine ganze Anzahl von Maßnahmen für überspitzt erklärt und zurückgenommen und einen neuen Kurs verkündet. Und jetzt willst du auf der ganzen Linie zum Rückzug blasen, ja? Bangerz lehnte sich herausfordernd über den Schreibtisch. Von einer Rücknahme der Normerhöhung war nirgendwo die Rede.
Tatsächlich werden einige Maßnahmen, die auf der 2. Parteikonferenz beschlossen wurden, zurückgenommen. Nicht, weil die Partei einsichtig ist, sondern weil Stalins Nachfolger die brisante Situation in ihrem Vasallenstaat erkennen. Die SED-Führung wird nach Moskau einbestellt.
Ihnen wird sozusagen per Dekret befohlen, zentrale Bestandteile ihrer Politik, die seit dem Sommer 1952 gelaufen ist, zurückzunehmen.
Die SED gehorcht, aber
was vergessen wurde, ist die Normerhöhung zurückzunehmen. Während alle anderen Bevölkerungskreise mit Erleichterung rechnen können, werden ausgerechnet die Arbeiter, die ja als herrschende Kraft gelten im Land, vergessen.
Kommuniqué des Politbüros des Zentralkomitees der SED vom 9. Juni 1953.
Die SED, so heißt das offiziell, empfiehlt der Regierung einige Maßnahmen,
die der entschiedenen Verbesserung der Lebenshaltung aller Teile der Bevölkerung und der Stärkung der Rechtssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik dienen.
Es folgt ein für DDR-Verhältnisse unerhörter Satz.
Das Politbüro des ZK der SED geht davon aus, dass seitens der SED und der Regierung der DDR in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern begangen wurden. Die Interessen der Einzelbauern, Einzelhändler, der Handwerker, der Intelligenz wurden vernachlässigt.
Beschlossen am 9. Juni 1953. Im Neuen Deutschland am 11. Juni nachzulesen. Doch es ist zu spät, der Historiker Jens Schöne.
Als die Arbeiter am 16. Juni 1953 in Berlin unterwegs sind, schickt die SED-Administration Lautsprecherwagen raus, weil sie verkünden will, dass die Normerhöhung bereits zurückgenommen worden ist am Nachmittag des 16. Juni. Das allerdings stößt nicht mehr auf großes Interesse, was zeigt, dass es längst um sehr viel mehr geht als um die Normerhöhung. Ganz im Gegenteil, Teile dieser Lautsprecherwagen, die unterwegs sind, werden von den Demonstranten gekapert und benutzt, um zum Generalstreik aufzurufen.
Die SED-Führung wird aus Sicherheitsgründen nach Berlin-Karlshorst gebracht, in einen der Stützpunkte der sowjetischen Armee. Durch die Präsenz sowjetischer Panzer und schwer bewaffneter Soldaten wird es allmählich ruhiger im Zentrum von Ost-Berlin.
Also wir haben 55 Tote. Zugleich muss man sagen, dass entgegen dessen, was oftmals wahrgenommen wird, vor allem die sowjetischen Truppen doch mit einer gewissen Zurückhaltung vorgehen. Es wäre ein leichtes gewesen, hier mal mit dem Maschinengewehr in die Massen hineinzuhalten. Das passiert nicht. In den Fällen, wo wir da Waffeneinsatz haben, ist es zumeist so, dass über die Köpfe hinweggeschossen wird. Und dann zerstreut sich die Menge auch.
Eine tiefe Empörung hat unsere Werktätigen erfasst. Empörung darüber, dass Provokateure versucht haben, ihre Kritik an Maßnahmen der Regierung und des Politbüros der SED umzuwandeln in Arbeitsniederlegungen und Unruhen.
Am Abend des 17. Juni offenbart der spätere Chefkommentator des DDR-Fernsehens, Karl Eduard von Schnitzler, seine ganz eigene Sicht auf das Geschehen jener Tage. Von den Fehlern der SED-Führung wurde bis zum Ende der DDR offiziell kaum noch gesprochen.
Unsere Werktätigen Zwischenfälle herbeizuführen und die gerade durchgeführte Wendung zum Guten, die Atmosphäre der freimütigen Aussprache und des einigen kraftvollen Handelns zu stören.
Am Ende seines Romans »Fünf Tage im Juni« lässt Stefan Heim den Gewerkschafter Witte sinnieren.
Vielleicht könnte man ins Statut unserer Partei einen Artikel aufnehmen, der die Schönfärberei verbietet und die öffentliche Verehrung einiger Genossen und der alle Mitglieder zu furchtloser Kritik verpflichtet und jeden bestraft, der diese Kritik zu unterdrücken sucht.
Selbstkritik der Partei? Nein. Stattdessen versucht die Stasi, Beweise für die Existenz westlicher Provokateure zu finden.
Sie suchen nach diesen Leuten, sie suchen nach Nachweisen, Beweisen, dass das gesteuert war und müssen intern zumindest ganz klar zu Protokoll geben, sie finden nichts.
Doch an der Legende wird weiter gestrickt.
Die faschistische Provokation war das Ergebnis des von langer Hand vorbereiteten Tages X durch die westlichen Kriegstreiber.
Der Prozess gegen den Gärtner Ernst Jenrich. Der Richter begründet sein Urteil.
Der Anklagevertreter hatte für den Angeklagten die Todesstrafe beantragt. Dabei sah er den Angeklagten des Mordes an dem Volkspolizeiangehörigen Geitschik als überführt an. Wie bereits ausgeführt, hat der Senat dieses nicht als lückenlos erwiesen festgestellt.
Deshalb wird Ernst Jenrich zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. Der Staatsanwalt protestiert. Am 6. Oktober 1953 kommt es zu einer erneuten Verhandlung. Sie dauert 15 Minuten. Eine neue Beweisaufnahme gibt es nicht, nur ein neues Urteil. Derselbe Richter, der von der Schuld Jenrichs nicht restlos überzeugt war, entscheidet nun anders. Todesstrafe. Ein Schöffe gibt zu Protokoll, dass er dem Todesurteil nicht zustimmen kann. Doch das bleibt ohne Beachtung.
In der Strafsache gegen Ernst Jenrich wegen Verbrechen nach Artikel 6 der Verfassung der DDR wurde am 19.03.1954 um 22 Uhr der Ernst Jenrich vorgeführt. Ihm wurde eröffnet, dass um 4.30 Uhr am 20.03.1954 das gegen ihn verkündete Todesurteil an ihm vollstreckt werde. Er wurde nach seinen Wünschen befragt. Der Verurteilte bat um Zigaretten, Schreibpapier und etwas zu trinken. Dresden, 19. März 1954.
Wenige Stunden später wird das Urteil in der zentralen Hinrichtungsstelle der DDR in Dresden mit der Fallschwertmaschine vollzogen.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an die Erhöhung der Arbeitsnormen in der DDR am 28. Mai 1953. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.